Radio Digitalistan.
Wir sind ja heute beim Refugee Hackathon, Hackathon. Ich sage immer Hackathon. Ist das okay?
Das ist in Ordnung.
Und mir gegenüber sitzt Herr Flupke.
Genau, Herr Flupke.
Herr Flupke macht die Pressebetreuung bei dieser Veranstaltung.
Unter anderem,
ja. Unter anderem, genau. Und ich bin jetzt hier sozusagen einmal schon rum, einmal quer durch die Räume, mal so ein bisschen geguckt, was so geht. Und habe mir natürlich auch schon mal die Pressemitteilung so grob durchgelesen und schon mal eine Zahl gekriegt, mehr als 300 Aktive. Das ist ja, also dafür, dass das, glaube ich, jetzt die erste Veranstaltung in dem Rahmen ist, oder? Das ist ziemlich viel.
Es ist ein Anfang, ja. Es werden ganz viel mehr.
Es werden ganz viel mehr. Gibt es denn schon eine Idee, wie man weitermacht? Kann man das vielleicht vorab schon mal sagen?
Vom Refugee Hackathon an sich, ja. Es gibt die Idee, gerade noch ein Hosting-Projekt anzuschließen, wo die Projekte, die hier entstanden sind, auch entsprechend gehostet werden können.
Okay, also so eine Weiterbetreuung, die...
Es soll zumindest die Infrastruktur für eine Weiterbetreuung soll da sein.
Okay.
Und dass man nicht irgendwie den ganzen Kram irgendwie in die Amazon Cloud wirft.
Und dann kann da keiner mehr so richtig viel mit anfangen, weil eigentlich, genau, die Arbeit fängt ja danach nochmal neu an eigentlich, oder?
Die Arbeit geht danach eigentlich, fängt nicht neu an, aber sie geht erst richtig
oder
los,
so.
Das trifft
ja. Genau, also sozusagen wollen wir vielleicht mal darauf kommen, was hier eigentlich passiert. Hier sind jetzt 300 Leute, die machen was?
Oh, sie trinken Limonade, nein. sind 300 Menschen und die benutzen ihre Superkräfte, die sie haben am Computer, um etwas Gutes zu tun.
Okay. Kann man sagen, was die so machen?
Das ist streng geheim.
Nein, komm, ich habe gelesen, ihr versucht alles auf Open Source basieren zu lassen, also sozusagen
nein,
mit offenen Quellen zu arbeiten.
Nein, das ist nicht streng geheim. Was die Menschen machen, es geht los von relativ einfachen Sachen, also einfach in Anführungsstrichen oder relativ artfremd wie Übersetzungen, geht dann weiter über Grafikdesign bis hin zur klassischen Programmierung von Anwendungen oder überhaupt dem Design von irgendwelchen Diensten.
Das heißt, wir haben jetzt zwei Refugees gesagt, aber tatsächlich, es geht um Menschen, die sozusagen nach Deutschland oder zumindest Mitteleuropa kommen, aus Krisengebieten.
Ja.
Und ich habe vorhin so ein schönes Foto gemacht von den vielen Sprachen, die hier gesprochen werden. Faktisch verständigen sich aber alle über Englisch, oder?
Englisch ist Lingua Franca. Ab und zu kippt es noch ins Französische.
Ah, okay.
Gerade wenn man mit Menschen, die aus französischsprachigen Gebieten kommen.
Was viel in Afrika ist.
Genau. Na? Ehemalige Kolonien.
Ja.
Ansonsten halt noch Deutsch, weil wir sind halt auch in Berlin.
Ja. Woraus speist sich denn jetzt das Team, was das Ganze sozusagen mal angestoßen hat? Also ich weiß jetzt im Vorgespräch, hast du so ein bisschen gesagt, du kommst zum Beispiel aus Leipzig. Wir sind jetzt hier in Berlin, in den Räumen vom Immobilien-Scout. Aber wie kommt jemand aus Leipzig wie du hierher nach Berlin und ausgerechnet zu Immobilien-Scout? Punkt. Jetzt haben wir sie ja auch oft genug genannt.
Die Kurzantwort ist mit dem Zug.
Ja, okay.
die lange Antwort ist, man kennt sich über das berühmt-berüchtigte sogenannte soziale Netzwerk.
Okay.
Die Menschen, die in diesem Gebiet arbeiten, also generell Entwicklungshilfe oder überhaupt Krisenhilfe, man kennt sich, es gibt sehr viele persönliche Kontakte, was auch sehr interessant ist, dass irgendwie all das Wissen und all die Kontakte, die bestanden werden, die man früher hatte in der Katastrophenhilfe, also ich erinnere an Fukushima, an Haiti etc., dass das gerade wieder aufgerollt wird, um halt Menschen in Deutschland zu helfen, was zumindest für mich ein ziemlich absurdes Moment war, weil ich mir es nie so ganz vorstellen konnte, aber wir stehen jetzt fast genauso vor diesen gleichen Problemen. Wir haben Menschen, die hier sind, die keinen Anschluss haben, keinen Anschluss dahingehend, dass sie sich in einer Umgebung wiederfinden, die ungewohnt für sie ist, im Zweifelsfall fremd, im Zweifelsfall auch bedrohlich. Und es geht darum, halt diese Menschen wieder einzubinden in Sozialstrukturen. Und das ist fast unabhängig davon, ob jetzt ein Wirbelsturm irgendwie dein Haus platt gemacht hat oder du halt bis nach Deutschland gekommen bist, wo du die Sprache nicht kennst.
Also im Prinzip, das, was glaube ich da immer das gleiche Problem ist Logistik.
Also Logistik als solches ist nie das Problem. Ich habe zum Beispiel auch damals geholfen, als Hurricane Sandy in New York war.
Ja.
Und da war es halt zum Beispiel so, dass halt die klassische Logistik, also FedEx oder so, das hat noch funktioniert zu großen Teil. Und das haben wir zum Beispiel auch benutzt, um zu helfen.
Okay.
Das heißt, einfach Sachen per Paket verschicken. Also Logistik, also klassische Logistik im Sinne von Dinge nach A, nach B bewegen, ist weniger das Problem.
Mhm.
Das viel Interessantere ist halt, Menschen dazu bringen, dass sie sich selber helfen können. Das heißt, zum einen sie anschubsen und zum anderen ihnen auch die Möglichkeit zu geben.
Okay, also es geht unter anderem auch darum, dass die Leute sich gegenseitig helfen können, auch hier ankommen.
Es geht darum, dass die Menschen, die helfen wollen, helfen können.
Okay.
Und aus allen ihren Perspektiven, die sie es können. Als jemand, der hier in Deutschland wohnt, kann ich das zum Beispiel dahingehend, dass ich mich hier gut auskenne. Als jemand, der nach Deutschland kommt, verstehe ich halt tendenziell die Nöte der Menschen, die auch hierher kommen.
Okay.
Und genau darum geht es halt, genau das zusammenzubringen und dort Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen.
Okay. Wenn man jetzt guckt, wie viel Aufwand das ist, also man kann ja hier mal grob beschreiben, hier sind zahllose große Räume, das ist also wirklich ein ziemlich großes Bürogebäude, da gab es jetzt eine große Essenausgabe, hier rund um uns rum stehen gerade sehr viele Getränke,
Kästen,
das muss ja alles irgendwie organisiert werden. In welchem Zeitraum habt ihr das jetzt gemacht? Weil ich glaube, ich habe ungefähr vor 3 oder 4 Wochen mal irgendwo einen Tweet gesehen und da, ich weiß aber nicht, wie viel Vorlauf das im Prinzip schon hatte.
Das ist auch im Groben der ganze Vorlauf. Also
okay.
Bei mir waren es, glaube ich, 10 Wochen, dass ich davon wusste, dass es eventuell passieren soll. Ich meine, es waren 10 Wochen.
Okay.
Und dann lief es einfach an.
Wie organisiert ihr euch? Also wenn jemand jetzt, sage ich mal, durch Zufall diesen kleinen Podcast hört und denkt so, ey, ich sitze, ich sag mal, in Trier oder in Lingen war ich irgendwann mal zum Beispiel oder in Greifswald und will sowas machen. Wie funktioniert es am sinnvollsten, davon A nach B zügig zu kommen? Also A ist Idee, B ist
zur Umsetzung.
Loslegen.
Was hilft, ist rumfragen, wer mitmachen möchte. Das ist relativ wichtig, dass man das nicht alleine macht, denn gerade wenn man etwas alleine tut, ist das Problem, dass man es zusätzlich zu seinem Alltag macht und dort ist das Problem, dass Menschen sehr schnell ausbrennen. Und eine Daumenregel ist, dass man 3 bis 5 Menschen braucht im Kern, die es auf jeden Fall nach vorne bringen. Und dann so viele obendrauf, wie geht. Wenn man so etwas selber machen will, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn es jetzt darum geht, direkt Menschen zu helfen, die nach Deutschland kommen, weil sie vertrieben wurden, kann es sein, einfach zu der Aufnahmestelle zu gehen. Oder noch viel einfacher, einfach Menschen einfach anlächeln und winken. Das reicht schon.
Echt?
Ja, es ist durchaus ein Problem, dass wenn man nach Deutschland kommt und nicht dem deutschen Phänotyp entspricht, von wegen heller Haut, dass man durchaus aggressiv oder
Ablehnung erfährt in irgendeiner Form.
Das kann sehr, sehr subtil sein, indem halt zum Beispiel, was ich häufiger beobachtet habe, dass Frauen ihre Handtaschen an den Körper ziehen, weil sie Angst haben, ausgeraubt zu werden.
Also Körpersprache tatsächlich.
In dem Fall wirklich einfach nur Körpersprache oder dass sich irgendwie nicht nebeneingesetzt wird in der Straßenbahn oder in der U-Bahn. Oder dass Menschen nicht bedient werden, weil sie irgendwie nicht so aussehen, als kämen sie von hier. Das heißt, das sind relativ niederschwellige Arten, wie Menschen Ausgrenzung erfahren. Und genau dem kann man entgegnen, indem man zum Beispiel einfach lächelt, wenn jemand verwirrt aussieht, nicht im Sinne von durcheinander, sondern einfach nur verloren, fragen, ob man ihm helfen kann.
Und also das, was man sonst auch macht.
Was man sonst eigentlich auch macht.
Oder machen sollte, sagen wir es mal so.
Damit geht es halt schon los. Jetzt zurück zu dem, wenn man zum Beispiel an diese Aufnahmestellen geht, dort einfach vor Ort fragen, ob man helfen kann. Man kann relativ einfach helfen, indem man zum Beispiel WLAN zur Verfügung stellt. Dort gibt es mehrere Initiativen. Freifunk ist da relativ etabliert, die Infrastruktur haben und wissen, wie das geht. Da gucken, größere Städte haben in der Regel eine Ortsgruppe oder einen Verein, der Freifunk macht. Dann es gibt den Verein Refugees Welcome, der Internetcafés in Aufnahmestellen organisiert. Das ist so die technische Lösung. Dann, was es aber auch gibt, ist ein Projekt, an dem hier zum Beispiel gearbeitet wird, das heißt Refugee Map, wo es einfach darum geht, dass man einfach Karten erstellen kann von seinem Wohnort, die freundlich sind gegenüber Menschen, die hierher kommen, wo halt zum Beispiel in einer Fremdsprache erklärt wird, wo ist eine Apotheke, wo ist ein Arzt, wo kann ich meine Kinder zur Schule schicken im Zweifelsfall, wo ist ein Bäcker. Und auch da ist es halt relativ interessant, weil die Piktogramme, die wir haben, also die kleinen Zeichen, ja, nicht überall verstanden werden.
Und hast du ein Beispiel dafür zu?
Oh Gott, habe ich ein Beispiel dafür. Ich war in China jetzt eine Zeit lang und da hatte ich das, dass Piktogramme sehr irreführend waren.
Okay. Also, ah, okay, also du bist sozusagen für andersrum.
Mich, ich als... Ja. War halt da und dachte irgendwie, das heißt doch jetzt bestimmt Ausgang, und das war kein Ausgang.
Okay, verstehe. Was, aber vielleicht noch eine Sache, bevor wir dann vielleicht auch gleich zum Schluss kommen.
Oh, ich habe ein Beispiel.
Ah, super, gerne.
In dem Fall ist es, geht es um radioaktiven Abfall.
Mhm. Oh, okay.
Da ist zum Beispiel das Problem, wie macht man Menschen klar irgendwie, dass sie sich nicht in die Nähe von solchen, ja, Städten begeben sollen, wo sowas gelagert wird. Und eine Idee war zum Beispiel, dass man halt sagt, oh, man hat irgendwie einen Baum, der halt zeigt, irgendwie ist das alles schön. Mhm. Dann rechts daneben irgendwie ein Fass mit diesem radioaktiven Aktivzeichen, mhm, und dann daneben halt irgendwie ein Männchen mit ausgekreuzten Augen, wo man irgendwie merkt, naja, krank oder tot.
Ja.
Das funktioniert super für uns, die von links nach rechts lesen. Wenn man andersrum nicht denkt, man, oh, ich bin krank, sollte das vielleicht zu mir nehmen.
Und werde dann zum Baum.
Oder wer denn sagt, sei wieder gesund oder so.
Okay.
Und genau, schon,
ah, ja, ja, okay,
da gibt es halt klar, schon allein irgendwie, in welche Richtung man, mhm, liest.
Okay, verstehe. Ja gut, wenn man es weiß.
Wenn man es weiß, dann wird es auch.
Dann hilft es halt auch. Okay. Hackathon, nochmal zurück. Man hat immer wahrscheinlich erstmal die Idee, man braucht wahnsinnig viel Infrastruktur. Ist dem so? Oder braucht man eigentlich nur WLAN und die Leute helfen, die kommen, schleppen sozusagen ihren Laptop, also ist mir zumindest hier aufgefallen, schleppen ihren Kram sowieso mit?
Die meisten Leute schleppen ihren Kram mit.
Okay.
Also was man braucht, ist Internet.
Das, also WLAN, ein gutes,
WLAN.
Ein gutes, was viele Access Points hat und wahrscheinlich auch eine Bandbreite.
Ja, aber man kann auch mit sehr wenig Bandbreite sehr viel, okay, bewegen. Das denkt man manchmal nicht, weil halt irgendwie Applikationen heutzutage so dick sind. Aber
okay.
Dann Strom wird immer gerne vergessen, dass halt Verteilerdosen, ja, vergessen werden. Und der Rest findet sich im Zweifelsfall. Mhm. Also was man auf jeden Fall braucht, ist Menschen, die sich einfach darum kümmern, dass diese Gruppen zusammenarbeiten. Ich habe da selber Erfahrungen von relativ kleinen Gruppen, mhm, wo man das relativ einfach organisieren kann, bis hin zu sehr, sehr großen, mhm, Gruppen. Ich habe zum Beispiel beim NASA SpaceX Challenge, mhm, war ich Global Lead, wo es halt genau darum ging, halt weltweit diese Gruppen zu organisieren. Ja. Das ist halt schon mal eine andere Skala.
Ja.
Da muss jetzt keiner Angst haben. Dann rennt man noch mal ganz schnell in so Probleme wie Sprache oder Zeitzone. Das hat man aber, okay, nicht, wenn man in der Regel, okay, lokal organisiert. Ja, und okay, da stellst du dir einfach vor, irgendwie, du versuchst eine Party zu veranstalten, wo du möchtest, dass viele Menschen sich kennenlernen. Und das ist, glaube, mhm, ich, so das Denkmuster, mit dem man da sehr, mhm, viel durchspielen kann.
Was mir noch einfällt gerade, weil ich es ungewöhnlich fand, ich habe gelesen auf der Webseite, dass wir haben jetzt Samstag, das heißt, mhm, ihr habt aber am Freitag schon angefangen.
Gestern, ja.
Und diese, ihr habt das, glaube ich, Bedarfsanalyse oder so ähnlich, genau, genannt. Ne? Also das fand ich ungewöhnlich, weil, also es macht total Sinn, ne? Wenn, mhm, wenn man sieht, aha, die haben eine Bedarfsanalyse gemacht, macht das total Sinn, ist aber bisher das, was ich bei Hackathons also nicht kenne. Ja, naja, nee.
Nee,
also
nee, das ist...
Oft finden sich halt die Teams, also irgendjemand hat eine Idee und sagt so, hey, hier, stellt sich vorne hin und wer will noch bei mir mitmachen? So, aber vorher mal zu überlegen und damit ja auch so eine große Gruppe noch mal ein bisschen in Richtung zu bringen, weil man sagt, hier, man hat schon ein paar konkrete Ansätze, weil man dann den Bedarf kennt, hilft ja.
Es hilft ungemein. Das Problem ist ganz häufig, man muss unterscheiden zwischen Hackathon und Hackathon.
Okay.
Also häufig gibt es das Problem, dass halt diese Sachen sehr, sehr ad hoc passieren.
Mhm.
Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. So dieses, irgendwie, man programmiert jetzt gerade mal drauf los und irgendwie macht halt irgendwie das, von dem man glaubt, es würde irgendwie, ja, helfen. Und gerade unser Beispiel, gerade eben rechts nach links, links nach rechts reden, ja, ist so etwas, wo wir komplett blind für sind, weil es, ja, irgendwie in unserer Kultur selbstverständlich ist.
Klar.
Das ist bei uns in Deutschland so, in Polen und in, mhm, Frankreich, in Dänemark und in der Schweiz. Mhm. Also um uns rundherum, mhm, ist das relativ gleich. Während es halt irgendwie, wenn man in den arabischsprachigen Raum, mhm, geht, dort ist halt zum Beispiel die andere Richtung, also die Leserichtung durchaus, mhm, relevant.
Mhm. Okay.
Und was halt ein Problem ist, gerade dann, wenn man sich mit Problemen beschäftigt, die nicht einen unmittelbar selbst betreffen, und die meisten, die hier zuhören, sind wahrscheinlich keine Flüchtlinge,
ja,
deshalb können sie sich nur bedingt, ja, vorstellen, was es bedeutet, so ein Wurzel zu sein, ist immer mit diesen Leuten reden.
Okay.
Weil sonst irgendwie fangen wir an, Sachen zu programmieren, von denen wir glauben, dass die anderen Menschen es brauchen. Mhm. Und dann sind wir ganz schnell an dem Punkt, wo irgendwie das Gegenteil von gut gemacht ist, gut gemeint. Wir sehen es an dieser komplett irrationalen Diskussion irgendwie, warum Menschen, die hierher kommen, die vertrieben sind, Smartphones haben, wo ich mir denke, wir leben im Jahr 2015, das Menschen leben halt nicht mehr in Lebenhütten, sobald sie irgendwie über das Mittelmeer kommen. Das ist hochentwickelt.
Ja, klar. Da, also, das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele, dass Syrien, als es stand, zwar eine Diktatur war oder ist,
das
aber...
Das ist absolut hochentwickelt, ist absolut vergleichbar. Ja. Genau. Das ist halt nur ein Steinwurf von der Türkei weg. Ja, und wenn man sich Istanbul anschaut, da hat man moderne Infrastruktur. Ja. Und gerade und die Türkei hat eine Grenze darüber. Ja. Das ist halt genauso wie halt die Türkei auch eine Außengrenze zum Irak hat, was halt auch ganz viele Leute nicht so auf dem Schirm haben. Sie denken halt irgendwie, okay, Türkei kenne ich noch, aber das der andere ist irgendwie weit weg. Nein, es ist nicht weit weg. Es ist ziemlich
vor
nah
der
dran.
Haustür eigentlich.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes vor der Haustür. Ja. Oder halt auch, wo man auch, wo ein Wahrnehmungsproblem ist, Afrika zum Beispiel. Afrika wird immer als irgendwie ein großer Block wahrgenommen. Dabei ist Afrika an sich so groß wie die USA und Europa zusammen von der Fläche, sogar, ich glaube sogar noch größer. Wenn man sieht, allein wie divers Europa ist und wie divers die USA sind, das zusammen ist nochmal, und dann aber irgendwie Afrika irgendwie auf einen Begriff zu reduzieren, ist etwas, was ich nicht allen Menschen zum Vorwurf mache, ist aber eine Falle, in die wir sehr, sehr einfach reintappen. Und genau deshalb ist es halt wichtig, mit Leuten zu reden, die genau in der Situation sind, und die zu fragen, was sie brauchen, und in dem Dialog zu entwickeln, das können wir bieten, und andere sagen, das könnten wir gebrauchen. Und dann findet man in der Regel auch zueinander.
Okay.
Also einfach mit Menschen reden, anstatt über Menschen reden.
Genau, okay. Zum Schluss können wir nochmal die Webseite nennen: refugeehackathon.de. Ne?
Genau.
Alles klar, Herr Flupke, ganz herzlichen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Radio Digitales Tarn.